Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, Cupra stellt das Born Facelift vor. Schärferer Look, mehr Reichweitenansage und vor allem wieder ein Innenraum, der mehr auf echte Bedienbarkeit setzt, zusätzlich zur neuen VZ-Variante. Außerdem spannend, Volkswagen teasert den Golf 9 als vollelektrische nächste Generation, bisher leider nur als Silhouette an, aber immerhin, das wollten wir euch nicht vorenthalten. BYD legt mit der Blade Battery 2.0 und Megawatt-Ladesystem nach und verspricht Laden von 10 auf 97% in 9 Minuten. Kia erweitert den EV5 um Allrad und eine GT-Variante inklusive mehr Zuglast und Ausstattung. Und zum Schluss teasert Dacia den neuen Striker als Lifestyle-Kombi zwischen Duster und Bigster an. Das sind also wieder 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Abonniert noch unbedingt schnell den Kanal, um keine News mehr zu verpassen aus der Mobilitätswelt. Und nach dem Intro geht's sofort los. Volkswagen hat den Beschäftigten in Wolfsburg jetzt einen ersten Blick auf den kommenden Golf 9 gegeben. Allerdings wirklich nur als Schwarz-Weiß-Silhouette auf der Großbildleinwand. Mehrere tausend Mitarbeitende haben das Profil gesehen und die Botschaft war klar. Der Golf 9 wird voll elektrisch und soll weiterhin ein echtes Wolfsburger Kernmodell bleiben. Auffällig ist, wie vertraut die Seitenlinie wirkt, denn die Silhouette erinnert stark an den aktuellen Golf 8. Damit zeigt VW vorerst bewusst wenig, aber genau genug, um das Signal zu setzen. Der Golf geht als Elektroauto in die nächste Generation. Ob das am Ende als Golf 9 oder als ID Golf vermarktet wird, bleibt offen, aber der Auftritt passt zur Strategie, in der VW bei den kommenden China- und Software-Themen genauso Tempo machen will wie beim Produkt selbst. Und ja, das ist erst ein Teaser, aber er ist wichtig, weil der Golf für VW nicht nur irgendein Modell ist, sondern das Volumenherzstück. Sobald es mehr als nur eine Silhouette gibt, nehmen wir euch natürlich direkt wieder mit in den Mobility News. Wir müssen reden. Für mich ist das genau der Moment, wo VW liefern muss, weil der Golf 9 einen Bringer werden muss. Gerade nachdem viele beim Golf 8 wegen Bedienung und Infotainment wirklich die Geduld verloren haben und sich eher an den Golf 7 zurückerinnert haben. Eine Silhouette, die wieder vertrauter wirkt, ist deshalb erstmal ein gutes Zeichen. Weil es zeigt, dass VW den Golf nicht neu erfinden, sondern ihn wieder als Golf erkennbar machen möchte. Die eigentliche Kunst wird aber der Spagat, zukunftsorientiert zu sein, ohne im Alltag wieder über Touch und Menüs zu verkomplizieren. Wenn VW es schafft, modernes Elektro und Software sauber mit echter Bedienbarkeit zu kombinieren, kann der Golf 9 genau die Rückkehr werden, auf die viele warten. Wenn nicht, wird es brutal, denn in der Kompaktklasse verzeiht der Markt keine halbgaren Konzepte und ganz sicher keine nervige UX. Und jetzt interessiert mich eure Sicht. Reicht euch dieses Golf bleibt Golf-Signal schon aus? Oder sagt ihr nach Golf 8, glaubt ihr es erst wieder, wenn ihr das Konzept und das Cockpit dahinter seht? Abonniert unbedingt den Kanal, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, sobald die nächsten Infos zum Golf 9 kommen. BYD hatte in China die zweite Generation der Blade-Batterie vorgestellt und setzt dabei alles auf extrem schnelles Laden. Laut der Präsentation sollen Fahrzeuge mit dem neuen LFP-Akku in rund 9 Minuten von 10 auf 97 kommen. 10 auf 70% soll sogar in etwa 5 Minuten möglich sein. BYD betont außerdem, dass die 97% bewusst gewählt sind, damit Restkapazität für Rekuperation bleibt. Als Showcase nennt BYD unter anderem den Denza Z9 GT mit 1036 km CLTC-Reichweite. Je nach Modell sollen die Zeitwerte leicht variieren. Damit das überhaupt funktioniert, zeigt der Hersteller gleich die passende Infrastruktur, neue Flash-Charger mit bis zu 1500 kW Ladeleistung. Die Stationen arbeiten mit 2 Ladekabeln für ein Fahrzeug und sollen über lokale Pufferspeicher kurzfristig die Megawattleistung bereitstellen, ohne das Netz jedes Mal zu überlasten. BYD selbst sagt, dass Anfang 2026 bereits 4239 dieser Lader fertiggestellt wurden und 2026 insgesamt 20.000 folgen sollen. Und selbst Kälte wollen die Chinesen entschärfen. Nach einem minus 30-Grad-Test soll 20 auf 97% in 12 Minuten möglich sein. Wenn wenn das mal keine Nachrichten sind. Ich glaube, viele wissen immer noch nicht, dass wenn es um Batterietechnik geht, gerade es ein Hersteller gibt, der den Takt hier vorgibt, denn das ist BYD. Diese Kombination aus neuer Zell- und Pack-Logik sowie der sehr hohen Ladeleistung und der eigenen Infrastruktur ist genau das, was die Debatte Laden wie Tanken ausmacht und in Richtung der Praxis schiebt. Und das ist nicht nur Komfort für Privatleute, sondern perspektivisch ein Riesenhebel für die automatisierte Zukunft. Robotaxis und Flotten verdienen ihr Geld nun mal, wenn sie fahren, nicht wenn sie stehen und laden. Trotzdem gilt, das ist jetzt für BYD eine Bühnenansage und die Wahrheit liegt wie immer im Alltag. Ladefenster, Thermik, wiederholte Schnellladestopps, belegte Säulen, erst dann sieht man, ob diese Zeiten reproduzierbar sind oder nur Best Case. Und ihr wisst, die Batterie muss das auf Langzeit auch erstmal abkönnen. Aber selbst wenn am Ende nur ein Teil der Werte stabil bleibt, ist die Richtung klar. Viele Hersteller, auch Tesla, müssen beim Thema Ladegeschwindigkeit und Systemintegration wieder ein paar Meter aufholen. Ich bin vor allem gespannt, wann wir so ein Setup in Deutschland real erleben, also Auto und passende Infrastruktur, nicht nur eine Zahl auf einer Folie, denn das wollen wir doch testen. Was haltet ihr von diesen neuen Top-Werten von BYD? Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Cupra frischt den Born fürs Modelljahr 2026 sichtbar auf und rückt ihn näher an die aktuelle Markendesignlinie. Die neue Haifischnase, neu gezeichnete Stoßfänger und die typischen dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfer zeichnen das Auto jetzt aus. Auch hinten werden die Dreiecke in den Leuchten aufgegriffen. Das Cupra-Logo sitzt jetzt beleuchtet in der durchgehenden Lichtleiste. Mit dem Facelift wächst der Born minimal in die Länge auf 4,34 Meter. Radstand und das Grundlayout bleibt dabei aber gleich. Technisch bleibt es im Kern bei den bekannten Varianten 58 Kilowattstunden in der Basis sowie 79 Kilowattstunden für die stärkeren Versionen. Einmal mit 170 kW Heckantrieb und einmal als Born VZ mit 240 kW. Cupra spricht jetzt von rund 600 Kilometern Reichweite. Bisher lagen die Top-Werte bei 594 km WLTP, vermutlich durch Aerodynamikfeinschliff. Innen ist der Kurswechsel deutlicher, größere Instrumentenanzeige, 10,25 Zoll, ein 12,9 Zoll Touchscreen mit Android-System und vor allem wieder echte physische Bedienelemente am Lenkrad statt Touchflächen. Preise nennt Cupra noch nicht, Marktstart wird für Sommer 2026 sein. Versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, Cupra macht hier genau das richtige Facelift zur richtigen Zeit. Der Born war optisch schon immer einer der sportlichsten Kompakten im MEB-Kosmos, aber innen hat man eben gemerkt, dass alles Touch im Alltag schnell nerven kann. Dass Cupra jetzt wieder auf echte Tasten am Lenkrad setzt und das Cockpit gleichzeitig moderner aufzieht, ist genau der Spagat aus Zukunft und Bedienbarkeit, den viele sich seit Jahren wünschen. Richtig spannend finde ich, dass der Born damit auch für jüngere Käufer wieder attraktiver wird. Sportlicher Look, VZ als klare Krone im Programm, aber ohne eben gleich in eine Preiswelt abzudriften, die nur Dienstwagen betrifft. Und wenn Cupra es schafft, den Einstieg fair zu halten, kann das der sportliche Stromer sein, den man sich heute noch eher leisten kann, ohne dass es sofort nach Vernunftauto aussieht. Gleichzeitig entscheidet am Ende nicht die Headline 600 km WLTP-Reichweite, sondern ob die neue Basisvariante preislich wirklich Sinn macht und ob das Auto sich im Alltag runder anfühlt als vorher. Und jetzt eure Meinung? Feiert ihr den Born in dieser neuen, schärferen Cupra-Linie? Oder sagt ihr, das war vorher schon genau richtig? Bin gespannt über eure Meinung in den Kommentaren. Kia erweitert den EV5 in Deutschland jetzt um zwei Allradvarianten inklusive einer sportlich positionierten GT-Version. Neben dem bisher bekannten Fronttriebler mit 160 kW kommen ein normaler Allradler mit 195 kW und der EV5 GT mit 225 kW, also 306 PS dazu. Beide Allradversionen stehen bereits in der Preisliste. Die Auslieferungen sollen im Juli starten. Technisch bleiben alle beim gleichen Akku, 81,4 Kilowattstunden brutto, also 78 Kilowattstunden netto nutzbar. Geladen wird dabei mit 400 Volt Technik bis 150 kW DC. Von 10 auf 80% sollen rund 30 Minuten vergehen. In der GT-Version sind 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden drin. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 476 km, beim AWD mit 195 kW bei 491 und beim Frontantrieb bis 505 bzw. 530 km. Beim Preis wird's klar gestaffelt. Der Allradler mit den 195 95 kW startet bei 52.990 Euro, der EV5 GT ab 59.990. Mit Allrad steigt auch die Zuglast auf bis zu 1.800 kg im Vergleich zu 1.200 kg beim Frontantrieb, was den EV5 deutlich stärker in Richtung Familien- und Zugfahrzeug schiebt. Der GT setzt außerdem optisch und bei der Ausstattung nochmal eins drauf, unter anderem mit 20 Zoll Rädern, elektronischer Dämpferkontrolle samt sogenannter Road Preview, Virtual Gear Shift, also einer Schaltsimulation, sowie Vehicle-to-Load-Funktion und einer Vorbereitung für Vehicle-to-Home oder auch Vehicle-to-Grid, also fürs Einspeisen ins Einfamilienhaus oder eben in das Stromnetz. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Kia haut mit dem EV5 GT schon ein Statement raus, aber eher im Sinne von sportlicher Familien-Allrounder als wirklicher Sport-SUV. Genau deshalb verstehe ich die Idee. Allrad, mehr Zuglast, mehr Fahrwerks- und Ausstattungsfeatures, das macht im Alltag richtig viel aus, auch wenn es auf dem Papier nicht nach Supercar klingt. Was mich persönlich bremst, ist die 180 km/h Grenze. Für ein GT-Label wirkt das auf der Autobahn einfach zu früh zu Ende. Da hätte ich mir mehr Luft nach oben gewünscht, selbst wenn die Zielgruppe nicht dauernd Vollgas fährt. Dazu kommt, beim Laden bleibt es bei 400 Volt und 150 kW, also kein Hauruck-Technikvorsprung, sondern eher sehr solider Ausbau der Baureihe. Und ja, Design ist Geschmackssache, aber der EV5 wirkt auf Fotos ziemlich hochbeinig und innen eher funktionell als edelsportlich. Das passt zur kantigeren Kia-Linie, ist aber nicht jedermanns Ding. Unterm Strich sehe ich den GT als eine runde, starke Variante für Leute, die ein praktisches SUV wollen, aber trotzdem ein bisschen mehr Druck und Ausstattung feiern. Wie ist euer Eindruck? Ist euch der EV5 GT genug? Oder ist bei dem Topspeed und dem Auftreten noch mehr drin? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dacia kündigt mit dem Striker einen neuen Lifestyle-Kombi an, der bewusst zwischen Duster und Bigster positioniert wird und genau diese Lücke schließen soll. Mehr Raum und Nutzwert als ein klassisches Kompakt-SUV, aber mit dem robusten Outdoor-Auftritt, den gerade viele Käufer wollen. In der Kommunikation wird das Modell als vielseitiger Alltags- und Freizeitbegleiter gerahmt, also klar nicht nur Familienkombi, sondern auch Auto für Leute, die öfter mit Gepäck, Sportkram und Hund unterwegs sind. Wichtig ist dabei, Dacia teasert den Striker aktuell bewusst als neue Top-Ergänzung im Line-Up an, ohne schon jede technische Kennzahl bereit auszuwälzen. Das ist ein klassischer Story, dann Datenteaser. Die vollständige Vorstellung ist für den 10. März angekündigt und genau dann erwarten wir die entscheidenden Infos zu Motoren, Preisen, Ausstattungslogik und der Frage, wie stark Dacia den Striker wirklich als Lifestyle absetzt. Für uns heißt das, wir können euch die Teaserbilder bereits heute zeigen, aber die endgültige Bewertung hängt an den harten Punkten, vor allem Preisposition, Serienausstattung und Antriebsauswahl. Also abonniert unbedingt den Kanal, um keine Infos zum Striker zu verpassen. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit, wenn ich sage, der Striker könnte für Dacia ein richtig kluger Treffer sein, weil das Timing kaum besser sein kann. Viele Leute schauen wieder stärker aufs Geld und suchen genau dieses ein Auto, das alles kann, ohne direkt in Premiumpreise reinzurutschen. Dacia hat sich optisch und bei der Markenwirkung in den letzten 10 Jahren massiv entwickelt und genau deshalb traue ich ihnen zu, dass der Striker wertiger rüberkommt, als man es bei einem günstigen Kombi erwarten würde. Wenn Dacia es schafft, den Striker so zu platzieren, dass man nicht nur billig denkt, sondern vernünftig und trotzdem cool dazu sagt, dann wird das in Deutschland ziemlich sicher ziehen. Gerade weil Kombis hier traditionell eine starke Fanbase haben. Aber entscheidend wird sein, dass Dacia nicht aus Versehen die eigene Superkraft verliert, nämlich einfach, ehrlich, gut kalkulierbar zu sein, sobald du zu viele teure Pakete brauchst, um das Auto richtig zu bekommen. Kippt die ganze Story dann automatisch. Ich will beim Striker vor allem sehen, ob Dacia die Ausstattung so bündelt, dass man nicht ewig konfigurieren muss, sondern schnell zu einem stimmigen Fahrzeug kommt. Und ich bin gespannt, wie sie den Spagat lösen. Lifestyle-Optik, ohne dass es nach Show aussieht und Nutzwert, ohne dass es wieder zu einer Vernunft-Kombi-Variante wird. Wenn Preis, Platz und Alltagsnutzen passen, ist er dann was für dich? Schreib mir das in die Kommentare rein. Das war's für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt sehr gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr auch die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wir sehen uns dann wie immer in der nächsten Woche wieder, immer sonntags 18 Uhr pünktlich zu den Mobility News. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dahin und bleibt mobil.